Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz der Bayer AG. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass sich alle Teilnehmer im Zuhörerstatus befinden und dass die Konferenz aufgezeichnet wird. Sollten Sie während der Konferenz die Hilfe eines Operators benötigen, drücken Sie 0 und Raute auf Ihrem Telefon. Nach der Präsentation haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn Sie Fragen stellen möchten, drücken Sie die Tasten 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Ich gebe nun das Wort an Dr. Michael Preuß, Leiter Bayern Konzernkommunikation.
Ja, vielen Dank, Frau Ernst, meine Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Telefonpressekonferenz anlässlich der Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal 2020. Vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Teilnahme. Wir hoffen, Ihnen geht es gut und Sie kommen gesund durch diese Zeit. Hier am Tisch mit mir sitzen der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG, Werner Baumann, sowie Wolfgang Nickel, der Finanzvorstand der Bayer AG. Beide Vorstände werden Ihnen zunächst die wichtigsten Eckpunkte zur Geschäftsentwicklung zusammenfassen und anschließend folgt dann die Fragerunde. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie noch auf die Hinweise zu den zukunftsgerichteten Aussagen sowie auf die weiteren rechtlichen Informationen zu Anfang der Präsentation aufmerksam machen. Sie sollten bitte im Zusammenhang mit den folgenden Erläuterungen beachtet werden. Und damit gebe ich das Wort an Werner Baumann.
Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Telefonkonferenz. Ich möchte Ihnen nun zusammen mit Wolfgang Nickel die wichtigsten Entwicklungen zum dritten Quartal 2020 erläutern. Abschließend freuen wir uns darauf, Ihre Fragen zu beantworten. Lassen Sie mich zunächst festhalten. Trotz eines saisonal schwachen dritten Quartals in unserem Crop Science Geschäft sind wir zuversichtlich, unsere im August aktualisierte Jahresprognose operativ erreichen zu können. In den ersten 9 Monaten haben wir Währungs- und Portfolio bereinigt, unser Geschäft stabil auf Vorjahreshöhe halten können. Das gilt auch für das bereinigte Ergebnis je Aktie, das trotz negativer Währungseffekte mit 5,07 € je Aktie auf Vorjahreshöhe liegt. Daran ist deutlich abzulesen, dass wir in den richtigen Märkten vertreten sind und Bayer mit einem resilienten Geschäft und einer motivierten Mannschaft insgesamt gut aufgestellt ist, diese beispiellose Corona-Krise zu meistern. Wie jedes Unternehmen hat uns das Jahr 2020 mit großen Herausforderungen konfrontiert, die wir zu Beginn des Jahres nicht erwartet hatten. Bereits in der ersten Welle der Pandemie haben wir alles dafür getan, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familien bestmöglich geschützt und unterstützt sind. Wir haben sichergestellt, dass wir Konsumenten, Patienten und Landwirte weiterhin mit teils lebenswichtigen Produkten versorgen können. Und wir haben unsere Labore geöffnet. Die gesamte Firma und die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer in unserer Belegschaft haben mit Testgeräten, Medikamenten, Sach- und Geldspenden eine enorme Unterstützung geleistet. Wir haben gelernt, mit der Pandemie umzugehen und uns darauf bestmöglich eingestellt. Seit einigen Wochen steigen die Infektionszahlen wieder rapide an. Weltweit verfügen Regierungen umfangreiche Schutzmaßnahmen und erhebliche Beschränkungen im öffentlichen Leben wie im privaten Bereich. Wir alle realisieren, dass wir uns auf eine lange Phase des Lebens mit dem Virus einstellen müssen. Und wir bei Bayer werden weiterhin alles dafür tun, dass unsere Belegschaft sicher ist, dass wir Patienten, Konsumenten und Landwirte mit Produkten beliefern können und auch unserer sozialen Verantwortung als Good Corporate Citizen gerecht werden. Dafür stehen wir und dafür steht unsere Vision Health for All, Hunger for None. Bevor Wolfgang Nickel Sie durch die wesentlichen Punkte der Geschäftsentwicklung des dritten Quartals führt, möchte ich noch auf einige weitere Punkte der vergangenen Monate eingehen. Zunächst möchte ich Ihnen an dieser Stelle ein kurzes Update zu den Rechtsfällen geben, die im Zusammenhang mit Glyphosat stehen. Wir haben nach der grundsätzlichen Einigung mit den Klägeranwälten im Sommer damit begonnen, die konkreten Vergleichsvereinbarungen zu den aktuellen Roundup-Fällen umzusetzen. Der aktuelle Stand ist, dass wir inzwischen eine Einigung für annähernd 88.500 Klagen erzielt haben. Vergleichsgespräche mit einer Vielzahl der übrigen Kläger laufen mit Unterstützung des Mediators Ken Feinberg. So viel zu den aktuellen Fällen. Mit Blick auf mögliche Roundup-Klagen verhandeln wir mit den Klägeranwälten einen detaillierten Vergleichsvertrag auf Basis des Anfang September geschlossenen Memorandum of Understanding, um die Kritikpunkte des Gerichts zu adressieren. Bereits absehbar ist, dass der überarbeitete Vorschlag etwa 2 Milliarden Dollar kosten wird und damit mehr als die ursprünglich erwarteten 1,25 Milliarden US-Dollar. Mit dem Abschluss der formellen Vereinbarung und der Einreichung eines Antrags auf vorläufige Genehmigung bei Gericht rechnen wir in den nächsten Wochen. Wie bereits erwähnt, erwarten wir für 2020 trotz allen Gegenwinds ein stabiles Geschäft, bei dem unser währungsbereinigtes EBITDA vor Sondereinflüssen sogar über dem des Jahres 2019 liegen wird. Auch für 2021 erwarten wir einen Umsatz auf Ebene des Jahres 2020, wobei unser Ergebnis unter 2020 liegen wird. Allerdings wird der Konzern das ursprünglich erwartete jährliche Wachstum von 4-5% unter den derzeitigen Umständen nicht erreichen können. Das liegt auch an den deutlichen Preiseinbußen in China in unserem Pharmageschäft. Vor diesem Hintergrund haben wir im Rahmen einer Ad-Hoc-Mitteilung am 30. September mitgeteilt, dass wir auf Basis unserer Erwartungen die optimistischen Markterwartungen für das Jahr 2021 nicht erfüllen können. Wir haben auch eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung für unser Agrargeschäft angekündigt, die wir heute spezifiziert haben. Gleichzeitig haben wir eine Reihe von Gegenmaßnahmen angekündigt. Dazu gehören unter anderem die Beschleunigung der existierenden Effizienzprogramme sowie zusätzliche Kosteneinsparungen. Wir prüfen zudem die Möglichkeit, uns von nicht strategischen Geschäften unterhalb der Divisionsebene zu trennen. Wir wollen die Einsparungen nutzen, um vor allem weiter in Innovationen und profitable Wachstumschancen zu investieren und den Schuldenabbau voranzutreiben. Insbesondere bei Pharmaceuticals und Consumer Health sind ergänzende Zukäufe und Einlizenzierungen geplant. Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr über den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen zur Übernahme von AskBio, die wir vergangene Woche angekündigt haben. AskBio ist ein amerikanisches Pharmaunternehmen, das auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Gentherapien in verschiedenen therapeutischen Gebieten spezialisiert ist. Durch diese Akquisition stärken wir unsere Position im Bereich von Zell- und Gentherapien ganz erheblich. Das Entwicklungsportfolio von AskBio umfasst attraktive präklinische und klinische Therapiekandidaten für die Behandlung von neuromuskulären Herz-Kreislauf- und metabolischen Krankheiten sowie Krankheiten des zentralen Nervensystems. Dazu gehören zum Beispiel Therapeutika gegen Parkinson und Herzinsuffizienz oder klinische Kandidaten etwa gegen die Hämophilie. Es wird erwartet, dass AskBio kurz-, mittel- und langfristig eine beträchtliche Anzahl neuer Präparate pro Jahr generieren wird. Mit den laufenden Investitionen im Rahmen unserer Pharma- und Liebspartnerschaften, dem Mehrheitserwerb von CareOff, dem Kauf von Candy Therapeutics und nun AskBio, haben wir dieses Jahr fast 3 Milliarden Euro in unser Pharma- und Konsumergeschäft investiert, und zwar über unsere laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung von nochmals rund 3 Milliarden in diesem Bereich hinaus. Sie sehen, dass wir auch in einem schwierigen Jahr 2020 die sich uns bietenden Chancen konsequent nutzen und in zukünftiges Wachstum investieren. Gute Nachrichten gab es in der vergangenen Woche auch für unser Agrargeschäft. Am 27. Oktober hat die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA eine neue 5-jährige Zulassung für unser Herbizid Dicamba erteilt. Das ist eine wirklich gute Nachricht für die Landwirte in den USA und auch für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Soja- und Baumwollgeschäftes in den nächsten Jahren. So viel nun zu den allgemeinen Vorbemerkungen. Damit kommen wir zu den Zahlen für das dritte Quartal und ich übergebe dazu an Wolfgang Nickel.
Ja, vielen Dank, Werner, und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Zusammenfassend lässt sich das dritte Quartal 2020 wie folgt beschreiben. Wir haben ein herausforderndes Quartal in unserem Agrargeschäft gesehen, eine Erholung in unserem Pharmageschäft und starkes Wachstum bei Consumer Health. Der Umsatz für den Gesamtkonzern im dritten Quartal liegt bei 8,5 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das ein Rückgang um 5,1%. Bitte beachten Sie, dass ich bei den Umsätzen stets von währungs- und portfoliobereinigten Zahlen sprechen werde. Das EBITDA vor Sondereinflüssen des Konzerns sank im Vergleich zum Vorjahr um 21,4% auf 1,8 Milliarden Euro. Hierin enthalten sind negative Währungseffekte in Höhe von 205 Millionen Euro. Vor allem durch einen starken Ergebnisrückgang bei Crop Science sank auch das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortzuführendem Geschäft auf 81 Cent. Im dritten Quartal des Vorjahres lag dieser Wert noch bei 1,16 €. Der Free Cashflow, also die Summe des Cashflows aus operativer Tätigkeit abzüglich der Investitionen, beließ sich im dritten Quartal auf 1,2 Milliarden Euro. Blicken wir auf die Geschäftsentwicklung in unseren Divisionen und ich beginne mit unserem Agrargeschäft. Hier ging der Umsatz im dritten Quartal Währungs- und Portfolio bereinigt um 11,6% auf 3 Milliarden Euro zurück. Insbesondere in Nordamerika sank der Umsatz erheblich durch höhere Retouren und gesunkene Lizenzeinnahmen im Bereich Mais-Saatgut und Pflanzeneigenschaften, weil die Anbauflächen geringer ausfielen als geplant. Auch im Bereich Herbizide ergab sich im Vergleich zum starken Vorjahresquartal deutliche Umsatzrückgänge, vor allem in Nordamerika, aber auch in der Region Europa, Nahe Osten, Afrika. In der Region Asia-Pazifik konnten wir das Geschäft mit Herbiziden hingegen ausweiten. Bei den Fungiziden steigerten wir den Umsatz in allen Regionen durch Mengenausweitungen. In Lateinamerika profitierten wir vor allem von der Umstellung des Marktes auf unser Produkt Fox X Pro in Brasilien. Das EBITDA vor Sondereinflüssen von Crop Science verringerte sich von 500 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf minus 34 Millionen Euro in diesem Quartal. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen auf den Umsatzrückgang in Nordamerika zurückzuführen, sowie auf einen negativen Währungseffekt in Höhe von 123 Millionen Euro. Außerdem beeinflussten technische Effekte und Periodenverschiebungen das Ergebnis. Damit komme ich dann zur Entwicklung in unserem Pharmageschäft. Der Umsatz von Pharmaceuticals reduzierte sich im dritten Quartal um 1,8% auf 4,2 Milliarden Euro. Weiterhin, wie schon im zweiten Quartal, wirkten sich die Umsetzung neuer Tenderverfahren in China negativ aus. Durch starkes Mengenwachstum konnten wir dies jedoch teilweise ausgleichen. Die Erholungstendenzen bei den weltweiten Beeinträchtigungen durch Covid-19, die wir bereits Ende des zweiten Quartals erkennen konnten, haben sich weitgehend fortgesetzt. Das betrifft vor allem die Bereiche Augenheilkunde und Frauengesundheit. Mit unserem oralen Gerinnungshemmer Xarelto erzielten wir einen merklichen Umsatzzuwachs von 14% gegenüber dem Vorjahresquartal, insbesondere durch höhere Absatzmengen in China, Deutschland und auch Russland. Den Umsatz mit unserem Augenmedikament Eylea konnten wir gegenüber dem Vorjahr wieder leicht ausweiten. Dazu trugen die Ausbietung der Eylea-Fertigspritze sowie eine Nachfragesteigerung in China bei. Das EBITDA vor Sondereinflüssen von Pharmaceuticals stieg im dritten Quartal um 0,9% auf 1,5 Milliarden Euro. Damit konnten wir trotz des leichten Umsatzrückgangs und belastender Währungseffekte das Ergebnis und die Marge bei Pharma durch konsequentes Kostenmanagement verbessern. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, arbeiten wir kontinuierlich daran, die Forschungspipeline unseres Pharmageschäftes zu stärken. Dafür treiben wir die nächste Generation von Innovationsplattformen mit neuen Wirkmechanismen voran und investieren in Einlizenzierung und ergänzende Zukäufe. Werner Baumann hat bereits über unsere Zukäufe und vor allem über die Akquisition von AskBio gesprochen. AskBio verfügt neben einer starken Technologieplattform und einer klinischen Pipeline zudem bereits über eigene Umsatzquellen und wird damit von Beginn an zum Wachstum unseres Unternehmens beitragen. Darüber hinaus sehen wir wichtige Fortschritte in unserer eigenen Forschung. Erst vor wenigen Tagen haben wir positive Daten für Finanoron von einer Phase-3-Studie mit Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes vorgestellt. Und kurz zuvor konnten wir im Bereich der Onkologie positive Daten von einer klinischen Phase-3-Studie mit Conlecip in Kombination mit Rituximab vermelden. Das alles sind vielversprechende Nachrichten für die Zukunft unseres Pharmageschäfts. Damit komme ich zu unserer Division Consumer Health. Der Umsatz im Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten stieg im dritten Quartal um 6,2% auf 1,2 Milliarden Euro. Nach einer erwarteten Reduktion des Lagerbestandes im Handel im zweiten Quartal setzte sich damit der Wachstumstrend bei Consumer Health mit einer deutlichen Umsatzsteigerung fort. Dabei profitierten insbesondere die Kategorie Nahrungsergänzung davon, dass in Zeiten der Pandemie Prävention und allgemein die eigene Gesundheit mehr im Fokus stehen. Über alle Regionen hinweg wuchs das Geschäft in der Kategorie Nahrungsergänzung um 21,4%. In Nordamerika erzielten wir prozentual zweistellige Anstiege durch eine anhaltend starke Nachfrage, insbesondere nach unserem Vitaminpräparat One a Day, bei dem sich auch die Produktlinienerweiterungen positiv auswirkten. In der Magen-Darm-Gesundheit erzielten wir ein Umsatzwachstum von 14%. Gleichzeitig gingen die Umsätze in der Kategorie Allergie und Erkältung zurück, vor allem aufgrund der erhöhten Schutz- und Hygienemaßnahmen gegen Covid-19. Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg im dritten Quartal um 12,3%, vor allem infolge des signifikanten Umsatzwachstums und der positiven Beiträge des Ende 2018 initiierten Effizienzprogrammes. Soweit zu unserer Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und damit komme ich nun zum Ausblick für das Gesamtjahr 2020. Ich denke, uns allen ist klar, dass das Geschäftsjahr 2020 in jeder Hinsicht eine besondere Herausforderung darstellt. Das gilt über alle Länder und Industrien hinweg und das betrifft selbstverständlich auch unser Unternehmen. Wir haben zu Beginn dieses Jahres unsere Prognose für 2020 veröffentlicht, noch ohne mögliche Auswirkungen durch Covid-19 zu berücksichtigen. Basierend auf der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr mit einem sehr guten ersten Quartal, aber auch mit Blick auf die vielen Unsicherheiten und einen absehbaren Gegenwind haben wir dann im Sommer unsere Prognose für 2020 angepasst. Wir haben damals gesagt, dass wir für unser Pharmageschäft und auch für Consumer Health insgesamt eine Normalisierung des Geschäfts erwarten. In unserem Agrargeschäft haben wir schon im Sommer davon gesprochen, dass wir ein schwächeres zweites Halbjahr und erhebliche Währungsbelastungen erwarten. Wie Werner bereits eingangs erwähnt hat, liegt unser Geschäft insgesamt in den ersten 9 Monaten dieses Jahres auf dem Niveau des Vorjahres. Das können Sie anhand der Umsatz- und Ergebniskennzahlen auf der vorliegenden Folie auch sehen. Vor diesem Hintergrund können wir trotz der herausfordernden Zeiten und der Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden, heute auf Gruppenebene unseren angepassten, währungsbereinigten Ausblick für das Gesamtjahr 2020 bestätigen. Wie dieser Ausblick aussieht und was wir konkret erwarten, zeigen wir auf der folgenden Folie. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass der währungsbereinigte Umsatz 43 bis 44 Milliarden Euro betragen wird. Die um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA-Marge soll währungsbereinigt auf etwa 28% steigen. Unter Zugrundelegung der genannten Umsätze entspricht dies einem EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 12,1 Milliarden Euro. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie gehen wir von einem währungsbereinigten Anstieg auf 6,70 Euro bis 6,90 Euro aus. Auf der Währungsseite rechnen wir auch im vierten Quartal mit negativen Auswirkungen. Unser Unternehmen erzielt etwa 80% der Nettoumsätze in einer anderen Währung als dem Euro. Deshalb betreffen uns die starken Währungsschwankungen, wie wir sie in der Reaktion auf die Pandemie sehen, in besonderem Maße. Damit gebe ich zurück an dich, Werner.
Ja, vielen Dank, Wolfgang. Meine Damen und Herren, wir erleben derzeit eine beispiellose weltweite Krise, die uns allen viel abverlangt und tiefgreifende Veränderungen mit sich bringt. In menschlicher, sozialer, kultureller und auch ökonomischer Hinsicht. Aber auch jetzt zeigt sich, dass in jeder Krise eine Chance steckt. Das gilt auch für Bayer. Nie zuvor ist die Bedeutung unserer Geschäftsfelder, Gesundheit und Ernährung, so deutlich geworden wie in dieser Zeit. Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig unsere Gesundheit ist, nicht nur für jeden Einzelnen von uns, sondern auch für die gesamte Gesellschaft, für unsere moderne Wirtschaft und unseren Wohlstand. In der Vergangenheit hat häufig der Aspekt der steigenden Gesundheitskosten die Diskussion bestimmt. Jetzt haben wir die Chance, Gesundheit als Investition in Lebensqualität und Wohlstand zu sehen. Zugleich wirft die Pandemie erneut ein Schlaglicht auf die Ernährung der Weltbevölkerung. Denn diese Krise trifft die Ärmsten am härtesten und droht damit, den Hunger auf der Welt zu verschärfen. Bis Ende 2020 können durch die wirtschaftlichen Effekte der Corona-Krise bis zu 130 Millionen Menschen zusätzlich von Unterernährung betroffen sein, warnt der Welternährungsbericht. Auch die Verleihung des Friedensnobelpreises in diesem Jahr an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen unterstreicht, wie groß und wie aktuell die Herausforderungen in diesem Bereich sind. Vor diesem Hintergrund sind wir weiterhin fest davon überzeugt, dass wir in den richtigen Geschäftsfeldern tätig sind. Denn nirgendwo sonst trifft ein so großer Bedarf an neuen Lösungsansätzen auf so vielversprechende Fortschritte in der Forschung. Auch das unterstreicht der Nobelpreis 2020, in diesem Fall der für Chemie. Er ging, wie Sie wissen, an die Erfinderungen der Genom-Editing-Methode CRISPR-Cas, Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna. Damit hat die Königliche Akademie der Wissenschaften einen Forschungszweig geehrt, der sowohl in der Medizin als auch in der Pflanzenzüchtung großartige Möglichkeiten eröffnet und der damit exemplarisch für das enorme Innovationspotenzial der Life Science steht. Tatsächlich wurden 8 der letzten 10 Nobelpreise für Chemie an Forscherinnen und Forscher verliehen, die Entdeckungen in der Welt der Gene und Proteine gemacht haben. Es ist eine Welt, die Experten als Biorevolution bezeichnen und in der die Grenzen zwischen Biologie und künstlicher Intelligenz zunehmend verschwimmen. Bayer ist wie kaum ein anderes Unternehmen aufgestellt, um das langfristige Innovationspotenzial der Biorevolution in den Bereichen Gesundheit und Landwirtschaft zu realisieren und einen entscheidenden Beitrag zur Lösung einiger der drängendsten Menschheitsfragen zu leisten. Wie sichern wir in Zeiten des Klimawandels die Nahrungsversorgung von bis zu 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050? Und wie sichern wir die Lebensqualität von immer mehr älteren Menschen? In der Beantwortung dieser Fragen liegt unsere herausragende langfristige Wachstumsperspektive. Damit komme ich zum Ende meiner Ausführungen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun freuen wir uns auf Ihre Fragen.
Ja, vielen Dank an Werner Baumann und an Wolfgang Nickel. Meine Damen und Herren, Sie können jetzt Ihre Fragen stellen. Und wie das geht, wird Ihnen jetzt Frau Ernst erklären.
Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte 9 und Stern ein zweites Mal. Und die erste Frage kommt von Hendrik Jahnberg. Einen kleinen Moment bitte. Einen kleinen Moment bitte, bis wir zur ersten Frage kommen. Die erste Frage kommt von Heidegger Jahnberg vom Tagesspiegel. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Hallo, guten Morgen. Ich habe eine Frage zu den Roundup-Streitigkeiten. Herr Baumann, Sie haben gesagt, Einigung für annähernd 88.500 Klagen, Vergleichsgespräche mit einer Vielzahl der übrigen Kläger laufen. Wie viele übrigen Kläger meint das? Also wie viele Verfahren sind, wie viele Fälle sind da jetzt noch offen? Und zweite Frage, wie sieht denn die Lösung aus, wie Sie versuchen für künftige Klagen jetzt Rechtssicherheit hinzubekommen? Das war ja ein großer Streitpunkt mit dem Bezirksrichter.
Ja, Frau Jahnberg, vielen Dank für Ihre Frage. Zur ersten Frage, also in der Tat haben wir für diese 88.500 Klagen inzwischen Einigungen erreicht. Darüber hinaus haben wir weitere Kläger, mit denen wir in Verhandlungen stehen. Wir hatten am 24. Juni die Zahl von 125.000 Klagen genannt. Und dazu gibt es auch keine abschließende aktualisierte Zahl, weil natürlich die Zahl der Klagen dann auch immer überprüft werden muss, ob sie auch valide sind und so weiter. Und in dem Zusammenhang ist das der Referenzpunkt, den ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt geben kann. Zu Ihrer zweiten Frage, wir haben ja kommuniziert Anfang September, dass wir mit den Vertretern der zukünftig Erkrankenden eine Grundsatzvereinbarung haben, ein sogenanntes Memorandum of Understanding. Und dieses Memorandum of Understanding adressiert die Bedenken, die Richter Chhabria am 6. Juli in seiner Kommunikation genannt hat. Wir sind dabei, dieses Memorandum of Understanding in Vertragsform zu gießen und werden dieses dann in den nächsten Wochen beim Richter Chhabria zur vorläufigen Genehmigung einreichen.
Die nächste Frage kommt von Jonas Janssen, FAZ. Bitte, Sie haben das Wort.
Guten Morgen. Sie hatten in Ihrer Ad-Hoc mitgeteilt, dass Sie von einer Ergebnisbelastung im mittleren bis hohen einstelligen Milliardenbereich ausgehen. Jetzt sieht man ja, dass es eher der hohe ist. Außerdem werden die Glyphosat-Verhandlungen nochmal teuer. Ich habe Sie sozusagen das Ende Ihrer Ausführungen so verstanden, dass Sie auch nochmal sagen wollten, wie Sie die Zukunft sehen. Aber war der Monsanto-Kauf aus heutiger Sicht immer noch eine sehr gute Idee?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Wir hatten einen Rahmen genannt, innerhalb dessen sich die Wertanpassung unserer Bilanzansätze abspielen würden. Das war zum Zeitpunkt 30. September natürlich immer noch mit einigen Unsicherheiten, auch in der Art und Weise, wie diese Wertanpassungen berechnet werden, behaftet. Wir sind innerhalb des Bereichs, den wir kommuniziert haben und wie Sie erwähnt haben, eher im oberen Bereich des genannten Rahmens. Glyphosat wird etwas teurer. Auch dazu haben wir spezifisch gesagt, dass es sich hier in der Umsetzung des Memorandum of Understanding auf die Anpassungen bezieht, die wir nach den Bedenken von Richter Chhabria letztendlich vereinbart haben. Also vor allen Dingen, oder hier handelt es sich mit den 750 Millionen Dollar oder 675 Millionen Euro ausschließlich um Beträge, die die Zukunftslösung betreffen. Ich denke, das sollte Ihre Fragen beantworten.
Dann kommt die nächste Frage von Ludwig Burger Reuters. Bitte, Sie haben das Wort.
Vielen Dank und guten Morgen. Die Frage wurde schon gestellt, aber können Sie uns nicht einen Hinweis darauf geben, was sich denn genau geändert hat in der Future Class? Meine zweite Frage ist, bei den Abschreibungen, die Sie vornehmen, können Sie da unterscheiden, wie viel davon sich auf Monsanto Assets bezieht und wie viele auf traditionelle Bayer-Assets. Würde ich gerne noch wissen, können Sie einen Zeitrahmen nennen, wie lange es dauert, bis Sie die verbliebenen, vorliegenden Fälle lösen können?
Ja, guten Morgen, Herr Burger. Ich fange mal an mit der ersten und der letzten Frage und dann, was die Aufteilung angeht zwischen Monsanto und Bayer, das wird Herr Nickel beantworten. Die Details zu den Verhandlungen in Bezug auf das Memorandum of Understanding und wie es jetzt umgesetzt wird, unterliegen der Vertraulichkeit. Das heißt also, hier kann ich Ihnen bis auf das, was bereits kommuniziert ist, keine weiteren Details nennen und bitte da also auch insofern um Ihr Verständnis. Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Verhandlungsrahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen, die Bedenken des Richters in zufriedenstellender Weise bedient, zumindest nach der Auffassung unserer Seite und auch der Vertreter der zukünftig Erkrankenden. Zum Zeitrahmen für die weitere Erledigung der existierenden Fälle kann ich Ihnen nur so viel sagen, dass wir in aktiven Verhandlungen stehen und das ein Prozess ist, den wir natürlich nicht komplett in unserer Kontrolle haben, sondern hier sind entsprechende Verhandlungsergebnisse zu erzielen innerhalb eines Rahmens, den wir gesetzt haben. Und wir sind aber zuversichtlich, dass wir, und das sehen Sie ja auch mit den Zahlen, die wir inzwischen erreicht haben, dass wir hier in den nächsten Monaten weitere deutliche Fortschritte erzielen werden.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite bezüglich der Abschreibungen. Wie gesagt, insgesamt in etwa 9,3 Milliarden. Das lässt sich so nicht mehr genau sagen, was hier Monsanto, was Bayer ist. Wir haben ein Crop Science Geschäft, aber vielleicht noch zwei Details. Es geht hier bei in etwa 7 Milliarden um immaterielle Vermögensgegenstände, die Produkten zugeordnet werden können, sogenannte Cash-Generating Units. Und da gibt es Abschreibungen im Mais, im Soja, aber auch bei Roundup und Gemüse und dann in etwa 2,2 Milliarden im Goodwill. Und vielleicht auch noch mal eine ergänzende Information, warum wir am oberen Ende sind. Das hat der Werner ja schon erwähnt. Das hängt natürlich dann mit den Gegebenheiten am Quartalsende ab. Und vielleicht auch hier zu sagen, die Abschreibungen beruhen auf zwei Tatsachen. Zum einen, dass das Wachstum, die Wachstumserwartungen niedriger sind, weil wir eben kein Wachstum im letzten Jahr, wenig Wachstum in diesem Jahr. Aber ausdrücklich auch aus Währungs- und Zinseffekten. Ich kann Ihnen so eine Größenordnung geben. Aus den Gesamtabschreibungen kommen in etwa zwei Drittel aus Discount-Faktoreffekten, also der sogenannte Weighted Average Cost of Capital, und ein Drittel aus Wachstum. Das gibt Ihnen dann nochmal ein bisschen Hintergrund, warum wir eine Range hatten und warum wir jetzt am oberen Ende der Range sind.
Die nächste Frage kommt von Annette Becker, Börsenzeitung. Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich habe zwei Fragen. Zum einen in dem Ausblick, da haben Sie ja einmal den währungsbereinigten und einmal den inklusive der Währungseffekte. Mir geht es um das bereinigte Ergebnis hier Aktie, das ja als Basis für Ihre Dividendenpolitik dient. Diese 30-40% beziehen sich auf welchen Wert? Den inklusive Währungseffekten oder den währungsbereinigten? Und dann wüsste ich gerne noch das Sparprogramm, das Sie Ende September angekündigt haben. Bis wann kann man denn damit mehr Details rechnen, insbesondere auch was die Kosten anbelangt? Und werden die im laufenden Geschäftsjahr noch soweit möglich bilanziert?
Ja, guten Morgen, Frau Becker, Wolfgang Nickel hier. Zu Ihrer ersten Frage, unsere Dividendenpolitik ist immer 30-40% des Core EPS inklusive der Währungen. Also das bezieht sich hier auf die 6,30 bis die 6,50. Und wir haben ja gesagt, dass wir uns wahrscheinlich am unteren Ende orientieren werden in dieser Zeit. Sparprogramm von 1,5 Milliarden plus haben wir noch nicht spezifiziert. Das ist jetzt natürlich in der Ausarbeitungsphase zwischen den verschiedenen Divisionen und Funktionen, natürlich unter Einbeziehung der Arbeitnehmervertreter auch weltweit. Es geht ganz klar unter Einbehaltung der Zukunftssicherung Bayer 2025, die ja in Deutschland betriebsbedingte Kündigung ausschließt. Das wird sich jetzt über die nächsten Wochen hinziehen und ich würde mal sagen, dass wir Details dazu am Anfang des nächsten Jahres irgendwann haben werden und dann zu unserem vorgesehenen Kapitalmarkttag, der Ende Februar wahrscheinlich eher im Anfang März stattfinden wird, werden wir wahrscheinlich mehr Details haben. Da wird die Maßnahmen, was jetzt Einsparungen im Sachausgabenbereich und im Personalbereich noch nicht genau kennen, ist es auch schwierig, da jetzt über Einmalkosten zu reden. Zur Orientierung können Sie vielleicht die 1,7, den Faktor von 1,7 nehmen, den wir in 2018 genannt hatten bei unserem Programm. Und wenn Sie die Maßnahmen noch nicht kennen, dann können Sie auch noch nicht zurückstellen. Also da würde ich mal von keinen Rückstellungen ausgehen am Ende dieses Jahres.
Die nächste Frage kommt von Patricia Weiß, Reuters. Sie haben das Wort.
Ja, schönen guten Morgen nach Leverkusen. Ich würde gerne noch mal nachfragen zu dem überarbeiteten Konzept zukünftige Klagen. Warum ist denn das jetzt teurer? Sie sagten, Sie können uns noch keine Details dazu nennen, wie das aufwägen wird, aber vielleicht können Sie sagen, warum das teurer wird als angenommen. Da würde mich interessieren, Sie hatten angedeutet Trennung von nicht strategischen Geschäften oder Marken unterhalb der Divisionsebene. Was könnte das betreffen? Stellenstreichungen wären möglich. Wird auch dazu erst Anfang nächsten Jahres mehr Klarheit geben? Und zuletzt würde mich noch interessieren, wie hoch wird schätzungsweise der Verlust dieses Jahr im Gesamtjahr ausfallen? Und gehe ich richtig davon aus, dass das ein Rekordverlust sein wird für Bayer? Vielen Dank.
Lassen Sie mich kurz zu Ihren ersten Fragen Stellung nehmen, bevor Wolfgang Nickel dann zum Gesamtjahr etwas sagen wird. Ich glaube, die Zahlen sind ja auch aus unserer Guidance dann ablesbar. Über das Konzept hinaus, das zurzeit verhandelt wird und die Tatsache, dass wir ein Memorandum of Understanding unterschrieben haben, beider Seiten, kann ich Ihnen, wie bereits vorhin erwähnt, leider keine weiteren Details geben. Die Verhandlungen sind vertraulich. Wir bewegen uns im Rahmen des geschlossenen Memorandum of Understanding und Details werden zurzeit ausgehandelt und verschriftet. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Der zweite Punkt zu den nicht strategischen Geschäften. Hier haben wir gesagt, dass wir uns unser Portfolio und nicht strategische Geschäfte unterhalb der Divisionsebene ansehen. Das ist immer ein laufender Prozess. Wir werden das jetzt nochmals etwas intensivieren. Wir verkaufen beispielsweise auch jetzt in diesem Quartal natürlich laufend kleinere Marken, die nicht mehr ins Gesamtportfolio passen, beispielsweise bei Consumer Health. Und wir schauen uns nun auch etwas größere Geschäftseinheiten an, die nicht unbedingt im Kern unserer Strategien stehen. Ja, was das sein wird, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen. Die Diskussionen und Analysen laufen auf Vorstandsebene. Dazu wird es dann auch eine entsprechende Befassung des Aufsichtsrates geben. Und wir werden dann kommunizieren, wenn wir soweit sind. Was die Stellenstreichungen angeht, ist es so, dass wir davon ausgehen, dass es auch zu Stellenstreichungen kommt. Wo diese erfolgen werden, wann wir soweit sind, über die bereits bekannt gegebenen Programme hinaus, auch weitere Details dazu zu nennen, hat Wolfgang Nickel bereits erwähnt. Das wird also vor Jahresende aller Voraussicht nach nicht mehr der Fall sein.
Ja, dann lassen Sie mich kurz was zum Ausblick fürs Gesamtjahr sagen. Ich will da einfach nur noch mal wiederholen. Das Core EPS wird sich irgendwo um Nachwährungseffekten, die im Übrigen extrem signifikant waren in diesem Jahr, irgendwo zwischen 6,30 und 6,50 einfinden. Zum Vergleich, im letzten Jahr war die vergleichbare Zahl 6,38. Also da brauchen wir uns nicht verstecken in einer Situation wie dieser. Dann kommt es natürlich zu etlichen Sondereffekten. Und da nenne ich mal vier mit den Zahlen. Wir hatten vorher schon über das Impairment gesprochen, 9,3 Milliarden. Wir haben dann am Anfang des Jahres natürlich auch über weitergehende Effekte aus Restrukturierungsmaßnahmen gesprochen. Das ist etwas über eine Milliarde, die waren ja wohl bekannt. Und dann, wenn Sie die ganzen Fälle zusammenzählen, Glyphosat, Dicamba, aber auch Eschur und so weiter, das sind irgendwo um die 13 Milliarden Euro. Und das Ganze wird dann etwas ausbalanciert durch einen Buchgewinn, den wir aus dem Verkauf unseres Animal Health Geschäfts erzielen konnten. Der liegt jetzt geschätzt bei etwa 5,2 Milliarden Euro. Da muss man immer dazu sagen, das wird dann nochmal korrigiert nach, ich glaube, 120 Tagen nach dem Abschluss, also irgendwo Ende November. Aber das sind so die Größenordnungen, die Sie verarbeiten können.
Die nächste Frage kommt von Wolfgang David, dpa. Sie haben das Wort.
Hallo, guten Morgen, vielen Dank. Eine kurze Frage zu Ihrem Sparprogramm von 2018. Wo sind wir da eigentlich inzwischen? Also von den geplanten Streichungen von 12.000 Stellen, wie viele Stellen haben Sie schon gestrichen und wann sind Sie damit durch?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Wolfgang Nickel hier. Wir machen sehr gute Fortschritte in dem Bereich. Wir hatten ja insgesamt 2,6 Milliarden an Einsparungen und Umsatzsynergien zusammen angekündigt. Wir haben über 30% im letzten Jahr erreicht. Wir wollten ursprünglich 50% in diesem Jahr, 80% im nächsten Jahr und dann 2022 ganz durch sein. Wir laufen da besser als ursprünglich geplant. Also dieses Jahr wird mehr in Richtung 60% rauslaufen, aber wir haben das beschleunigt. Einmalkosten sind wir voll im Plan, 1,7 Mal. Und insgesamt, wie Sie das schon sagten, alles zusammen in etwa 12.000 Stellen. Ich habe jetzt das letzte Jahr nicht genau im Kopf, aber in diesem Jahr, wenn wir einfach mal das Ende des Jahres nehmen, vom letzten Jahr waren wir in etwa bei 104.000 Menschen, die für uns arbeiten, und jetzt im Moment sind wir in etwa bei 101. Also wir haben in diesem Jahr etwa 3.000 bis 3.500 Leute abgeworben.
Und das bedeutet von den 12.000, also wie viele sind dann jetzt schon, Entschuldigung, von den 12.000, also wie viele wurden jetzt schon abgebaut? Weil vermutlich 2018 haben die auch schon angefangen damit, oder? Und die zweite Frage ist, wenn man
das müssen wir vielleicht nachrechnen. Ich habe die Zahl jetzt nicht hier, was wir in 18 und 19 gemacht haben. Ich weiß nur, in diesem Jahr waren es bis jetzt in etwa 3.200 Menschen.
Und die 60%, die Sie sagten, heißt, dass Sie von den 2,6 Milliarden an Einsparungen und Synergien schon 60% voraussichtlich Ende dieses Jahres erreicht haben werden?
Das ist korrekt.
Ja, okay. Danke.
Bitte.
Die nächste Frage kommt von Antje Höning, Rheinische Post. Sie haben das Wort.
Ja, guten Tag. Ich habe drei Fragen. Ich möchte auch noch mal was zur Stellenabbau fragen. Wenn man den Dreisatz anlegt, kommt man ja darauf, dass Sie noch mal 7.000 Stellen abbauen. Sie hatten angekündigt 2,6 Milliarden, das waren 12.000 Arbeitsplätze, und jetzt 1,5 Milliarden werden 7.000 Stellen. Ist das die richtige Größenordnung? Wird der Abbau in dieser Größe sein? Dann würde ich nochmal gerne zum Thema Dividende wissen. Die Aktionäre müssen sich damit ja auf eine Dividendensenkung einstellen. Wie hoch wird die denn ausfallen? Und ich würde gerne nochmal auf die Frage von dem FAZ-Kollegen zurückkommen. Herr Baumann, wo Sie uns die Antwort schuldig geblieben waren, war der Monsanto-Kauf ein Fehler? Dankeschön.
Ja, guten Morgen, Frau Höning. Ich kann Ihnen zu Größenordnung von Personalabbau und Stellenabbau zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Wolfgang Nickel hat es ja bereits erwähnt, dass wir im Prozess unserer Planung und letztendlich auch der Identifizierung und dann anschließend Ausdetaillierung von Maßnahmen sind. Das werden Sachkosten sein, in dem Umfang, in dem das möglich ist, Sachkosten zu reduzieren. Wir werden Personalkosten und damit auch Stellen haben, die betroffen sein werden. In welcher Größenordnung sich das abspielen wird, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt beim besten Willen nicht sagen. Und das bleibt dann also unserer Kommunikation dann im nächsten Jahr vorbehalten. Zur Dividende hat Wolfgang Nickel auch bereits, ich glaube, alles gesagt. Wir bewegen uns innerhalb des Korridors von 30-40% des bereinigten Ergebnisses je Aktie. Und was der Dividendenvorschlag der Verwaltung sein wird, ist im Vorstand und Aufsichtsrat zu diskutieren. Dazu kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Wir haben auch über unser Agrargeschäft gesprochen. Ich habe in meinen einleitenden Anmerkungen, glaube, eine ganze Menge dazu gesagt, warum wir sehr zuversichtlich für dieses Geschäft sind. Das sind wir immer gewesen. Daran hat sich nichts geändert. Und daran ändert sich ausdrücklich auch nichts aufgrund der derzeitigen Krise. Vielleicht dazu nochmal auch der Hinweis von Wolfgang Nickel. Zwei Drittel der Wertanpassungen, die wir sehen, sind technisch aus Zins- und Währungseffekten getrieben. Und ein weiteres Drittel aus Wachstum. Hier muss man natürlich sehen, dass wir im Verhältnis zu dem ursprünglich erwarteten Wachstum, das Marktwachstum, von dem wir uns nicht abkoppeln können, in den Jahren 19, 20 und so wie es aussieht auch 21 ein deutlich schwächeres Umfeld haben werden, das natürlich aufgrund der Relevanz dieser frühen Jahre dann auch in die Bewertung erheblichen Eingang findet. Aber unabhängig davon sehen wir dieses Geschäft langfristig sehr, sehr gut aufgestellt mit den führenden Positionen, die wir haben. Darüber hinaus auch einem langfristig wachsenden Markt. Auch daran hat sich nichts geändert. Und ich glaube, man muss immer trennen, die derzeitige Situation, die letztendlich eine aktuelle Situation ist, und die strategische Perspektive auf unsere Geschäfte.
Vielen Dank. Und eine Frage darf ich bitte noch nachschieben. Angesichts des dramatisch gesunkenen Aktienkurs 40 Euro, fürchten Sie eigentlich, dass Bayern Übernahmekandidat wird?
Wir haben gute Geschäfte, wir haben eine ganze Menge an Wert im Unternehmen. Der Kurs ist der Kurs, der wird von uns nicht gemacht. Also unsere Aufgabe ist, das Unternehmen nach besten Möglichkeiten zu führen. Und dann wird sich sicherlich auch die Bewertung, die wir sehen, irgendwann im Aktienkurs auch wiederfinden.
Danke.
Die nächste Frage kommt von Jean-Philippe Lacke, AFP. Sie haben das Wort.
Schönen guten Morgen, Herr Frankfurt. Nochmal eine Frage zu dieser Wertberichtigung, ja, in Ihrem Agrargeschäft, ja. Also Sie haben es erklärt, es hat mit schlechteren Projektionen, also bei Erträgen und Cash für mehrere Produktlinien in diesem Geschäft, das hängt damit zusammen. Können Sie auch vielleicht sagen, ob es einen indirekten Zusammenhang gibt mit den Rechtsstreit in der US, in Amerika, weil schließlich das Image von Monsanto auch geschädigt ist und es könnte auch die Nachfrage nach den Produkten einen schlechten Einfluss haben. Also können Sie einfach sagen, ob diese Rechtsstreitigkeiten in den USA irgendwas zu tun haben, auch mit dieser Wertberichtigung? Und nochmal zu Monsanto. Sie sind ja immer davon überzeugt, haben Sie eben noch gesagt, dass der Kauf eine gute Entscheidung war. Können Sie doch zumindest zugeben, dass Sie haben einen zu viel hohen Preis dafür bezahlt, wie die Wertberichtigung von heute nochmal beweisen?
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich komme nochmal auf das Jahr 2016, aber wirklich nur ganz kurz zurück. Der Preis, den wir seinerzeit in 2016 bezahlt haben, war einer, der sich auch im Wettbewerb mehrerer Bieter ergeben hat. Man muss immer sehen, dass auf der Basis des Kurses von Monsanto wir mit dem Preis, den wir bezahlt hatten, nicht allzu weit davon weg entfernt waren, wie die Monsanto selber in ihrer eigenen Marktkapitalisierung etwa anderthalb Jahre vorher bewertet war. Und mehr geht es dazu nicht zu sagen. Das heißt, das ist immer auch eine Frage im Kontext der jeweiligen Zeit von Entscheidungen und dann auch Aktivitäten, die sich daraus ergeben haben. Für Ihre zweite Frage übergebe ich jetzt an Wolfgang Nickel.
Ja, ich würde mal sagen, eigentlich nicht. Jetzt ist natürlich extrem schwer zu sagen, Volumenauswirkungen langfristig. Hat da jetzt irgendein Kunde nicht gekauft wegen dem Rechtsstreit? Ich würde mal sagen, dazu kann ich nur sagen, dass selbst im Consumer-Bereich bei Roundup in USA wir keine wesentlichen Veränderungen der Verkaufszahlen gesehen haben. Deswegen würde ich eher Nein sagen.
Okay, danke.
Die nächste Frage kommt von Ruth Wender, Wall Street Journal. Sie haben das Wort.
Ja, hallo. Ich wollte nur noch mal auf den Glyphosat-Komplex zurückkommen. Und zwar nachdem der California Appeals Court ja ihren Appeal abgewiesen hat. Wie geht es da denn weiter? Was bedeutet das für Sie in der Strategie langfristig, da ja auch Erfolge zu erzielen und vielleicht eine positive Entscheidung für Sie zu erzielen. Danke.
Guten Morgen, Frau Bender. Ich nehme an, Sie beziehen sich auf das Johnson-Verfahren. Wir sind natürlich, was den Appeal angeht, enttäuscht und sind dabei, jetzt die nächsten Schritte zur Beantragung der Aufnahme dieses Falles beim US Supreme Court vorzubereiten. Ja, und der wichtigste Fall für uns ist natürlich der Hardemann-Fall aus verschiedenen Gründen, der auch prozessual gegebenenfalls deutlich schneller dann eine Aufnahme, mögliche Aufnahme des US Supreme Court sehen könnte.
Die nächste Frage kommt von Jens Tönnesmann, Die Zeit. Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage, die sich auf den Ausblick bezieht. Heute ist ja ein wichtiger Tag. In den USA wird ein neuer Präsident gewählt und auch neue Abgeordnete. Und man kann ganz gut nachvollziehen, welche Spenden in diesem Wahlkampf geflossen sind. Es gibt ein Political Action Committee, das mit Bayer verknüpft ist und das auch in diesem Jahr wieder eher republikanische Kandidaten unterstützt hat. Aus den Reihen der amerikanischen Mitarbeiter von Bayer ist aber mehr Geld an Joe Biden gegangen als an Donald Trump. Herr Baumann, Sie haben ja 2017 den damals gerade frisch gewählten Donald Trump besucht, sind also mit ihm einigermaßen bekannt. Würden Sie sich freuen, wenn er heute auch die Wahlen gewinnt? Würde das Bayer helfen, einfach weil es die Verbindung schon gibt? Oder sehen Sie das eher wie offenbar viele Ihrer amerikanischen Mitarbeiter und wünschen Sie sich Joe Biden als neuen Präsidenten? Was ist besser für Bayer?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Vielleicht kurz zum Political Action Committee. Das ist ein Committee, das sich ausschließlich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rekrutiert, die ihre eigenen Entscheidungen treffen. Damit hat das Unternehmen nichts zu tun, obwohl das Committee Bayer oder BIPAC, das Committee BIPAC heißt, sind, um auch das ganz klar zu sagen, auch keine Präsidentschaftskandidaten unterstützt worden. Was den Ausgang der Wahlen angeht, sind wir gespannt, wie es in den nächsten Wochen, wahrscheinlich heute werden wir es ja nicht erfahren, in den nächsten Tagen ausgehen wird. Wir führen unsere Geschäfte und ich bin sicher, dass wir mit beiden Administrationen gut zusammenarbeiten können.
Die nächste Frage kommt von Sabine Ohlenbusch, APM Health Europe. Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Sie hatten jetzt eben schon angesprochen, dass gerade Ask Bio die Übernahme vereinbart wurde. Könnten Sie ein bisschen mehr noch zu der Pipeline sagen, dieses Biotechs? Und könnten Sie vielleicht auch zur Late-Stage-Pipeline von Bayer noch prinzipiell was sagen im Pharmabereich? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Frau Busch. Zunächst mal haben wir aus der Late-Stage-Pipeline ja einige Produkte in den vergangenen, sag mal, 18 bis 24 Monaten in die Ausbietung bekommen. Das ist immer gut, wenn es dann auch Produkte der späten Pipeline gibt, die letztendlich die Zulassung sehen, zu nennen hier etwa im Onkologiebereich wie Trakvi oder auch Nubeka, von dem wir uns auch trotz der sehr schwierigen Situation mit der Ausbietung eines neuen Produktes in der Pandemie eine ganze Menge versprechen. Und wir sehen also hier auch über unseren eigenen Erwartungen liegende Umsätze und Wachstumsraten. Wie gesagt, ganz besonders in dieser Situation. Unsere Planungen sind von einem normalen Geschäftsverlauf ausgegangen und trotz der Pandemie sehen wir deutlich höheres Momentum. Das ist eines der größten Produkte, was das Potenzial angeht, die wir haben. Wolfgang Nickel hat bereits auf die positiven Studienergebnisse auch in der späten Pipeline von Copanlisib auf der einen Seite, aber auch Finerenone, ein anderes, eines der größten oder das größte Pipeline-Produkt, was das Umsatzpotenzial angeht, hingewiesen. Und wir haben natürlich auch einige andere Dinge getan, die uns für die Mittel- und Langfristperspektive, also über die kurzfristige Perspektive hinaus, sehr optimistisch für unser Pharmageschäft stimmen. Zunächst mal haben wir mit Candy Pharmaceuticals einen späten Pipeline-Zugang im Bereich der Frauengesundheit. Das ist das Geschäft, in dem wir weltweit führend sind, mit einem neuartigen Wirkmechanismus für die Behandlung der Menopause. Ein ganz, ganz attraktives Produkt, das bereits nächstes Jahr in die Phase 3 der klinischen Entwicklung gehen kann. Darüber hinaus haben wir große Hoffnung, dass wir weitere Fortschritte mit BlueRock machen. Hier sind wir im Bereich der Zelltherapie unterwegs, wo bei Erfolg und nach auch den präklinischen Studien, die wir erfolgreich abgeschlossen haben, es gegebenenfalls eine Chance gibt, die erste kurative Behandlung, also eine heilende Behandlung für Parkinson zu haben. Das sind natürlich alles Hochrisikoprojekte, aber Sie sehen mit dem Potenzial, was dahinter steht und auch dem Commitment unserer Organisation, dass es uns sehr ernst gemeint ist mit Health for All und Hunger for None. Last but not least zu Ask Bio. Das ist eine ganz interessante Firma, weil sie sehr, sehr viel mitbringt und deswegen also nochmal mein ausdrücklicher Dank für Ihre Frage. Wir haben zunächst einen großen Fundus an Patenten, der letztendlich mit der Akquisition dann zu Bayer kommt und eine Mannschaft, die im Bereich der AAV-Vektoren letztendlich Pionierarbeit geleistet hat, seit über 20 Jahren. Und wir haben diese Expertise, die wir jetzt in unterschiedlichen Bereichen einsetzen können. Ähnlich wie es in der Biotechnologie vor 15, 20 Jahren der Fall war, gibt es mit den ganzen Zell- und Gentherapiebehandlungen, die zurzeit in vielen Firmen in Entwicklung sind, chronische Engpässe bereits jetzt abzusehen sind im Bereich der Produktion dieser Medikamente. Hier bringt Ars Bio eine Produktionsplattform, zurzeit im klinischen, aber im Aufbau und dann wahrscheinlich 22 verfügbar, dann auch in größerem Stil, im kommerziellen Stil, Produktionskapazitäten mit, die uns Wachstum, Ergebnis und auch sehr attraktive Margen bringen werden, plus natürlich den weiteren Aufbau unserer Erfahrung in der Produktion dieser Therapien. Darüber hinaus haben wir bereits ein klinisches Portfolio von klinischen Kandidaten, Entwicklungskandidaten, die in der Phase 1 sind, etwa für Pompe-Krankheit, etwa für Herzinsuffizienz oder auch hier wiederum für Parkinson. Und wir erwarten in den nächsten Jahren, das hatte ich ja bereits vorhin erwähnt, dass aus der Forschungsmaschine und auch Entwicklungsmaschine bei Ars Bio jedes Jahr weitere zusätzliche Entwicklungskandidaten herauskommen werden, die dann unsere längerfristige Pipeline signifikant ergänzen werden.
Aber kurzfristig sehen Sie da jetzt, dass da weitere Kandidaten auf den Markt kommen können?
Nein, kurzfristig kommen die Ergebnisbeiträge A aus bestehenden Lizenzen und Lizenzverträgen, bei denen Ars Bio bereits im nächsten Jahr positive EBITDA-Beiträge liefern wird. Mittelfristig kommen dann halt die anderen Effekte halt aus der eigenen Pipeline, die wir dann verwerten können und natürlich auch aus dem Kontraktproduktionsgeschäft, das ich bereits erwähnt habe.
Super, vielen Dank.
Die nächste Frage kommt aus der englischen Telefonkonferenz von Ed Funkel, AFP. Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Guten Morgen. Man hört sehr viel in der Presse von Roundup. Ich möchte auch über Isha fragen. Das hat einen Einfluss auf sehr viele Frauen. Sie sagten in Ihrem Bericht, dass Sie einen Vergleich verhandeln mit den anderen Rechtsanwälten für die anderen Kläger. Was bedeutet das genau? Und dann zweite Frage. Das war ein Bericht, 26 Seiten lang, wenn ich das richtig gesehen habe, und Sie haben Brexit nicht einmal erwähnt. Könnten Sie uns vielleicht eine Zahl geben, wie hoch die Wertberichtigung da wäre, die Sie vornehmen müssten? Vielleicht für dieses Jahr oder für die Ergebnisse dieses oder im kommenden Jahr, falls es tatsächlich zu einem No-Deal-Brexit kommt. Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Ja, wir haben den Vergleich Ende August bekannt gegeben. Und wir haben damals gesagt, dass wir ca. 1,6 Milliarden Dollar bezahlen würden, um etwa 90% dieser 39.000 Klagen zu lösen, die schon eingereicht wurden oder noch nicht. Und dazu haben wir berücksichtigt, dass es Fälle geben könnte, die noch nicht eingereicht wurden. Das heißt, es ist im Grunde genommen 100% aller Rechtsfälle hier. Und wir machen hier weitere Fortschritte, wir erzielen weitere Fortschritte. Erste Zahlungen werden ja bald gemacht und dieser Vergleich wird ja eigentlich bald abgeschlossen sein insgesamt. Und Frage 2 ist es für uns an erster Stelle wichtig, dass wir Patienten dienen können, auch in einem Brexit-Szenario. Im Grunde genommen gibt es ja in den letzten paar Jahren eine sehr schwierige Lage, weil wir natürlich bereit waren und sind für einen Brexit wo es unkoordiniert vorgeht. Und natürlich ist es für uns an erster Stelle wichtig, dass unsere Lieferketten gut funktionieren. Nun, zur Perspektive der Bedeutung ist, dass das wichtigste Gebiet für uns die Zollzeiten und so weiter, und unsere normalen Pharmaprodukte müssen sehr schnell trotzdem an die Kunden kommen, dann sind die Verlaufzeiten sehr, sehr gering. Die Produkte müssen sehr schnell zu den Kunden kommen. Das heißt, sie müssen sofort ausgeliefert werden an Kunden, die diese Produkte unbedingt benötigen, weil sie sonst sehr, sehr hohe Schmerzen haben könnten, zum Beispiel Prostatakrebspatienten. Und dann nicht zuletzt der regulatorische Rahmen, den man nach Brexit erwarten kann, wird sich mit der Zeit entwickelt. Es wird also Übergangsregelungen geben, die wir ja natürlich schon verstehen. Die haben wir ja in allen Details studiert und untersucht. Das heißt, wir erwarten nicht, dass es zu großen negativen Einflüssen kommt, wodurch wir dann Abschreibungen vornehmen müssten. Wir müssen natürlich schauen, wie die britische Wirtschaft insgesamt sich entwickelt. Aber das ist eine Sache, die alle Unternehmen gleich betrifft. Alle Unternehmen, die in Großbritannien Geschäfte machen. Und das ist alles, was ich sagen kann in Bezug auf die Brexit-Situation.
Und die letzte Frage kommt noch einmal aus der englischen Telefonkonferenz von Kevin Grogan, Skript. Sie haben das Wort.
Guten Morgen, zwei Pharmafragen. Herzlichen Dank. Erstens, haben Sie von EMA eine Vorabentscheidung bekommen über Fernon und dann Pharma, können Sie uns mehr Details dazu sagen? Natürlich hat Covid einen Einfluss hier. Und dann drittens, Europa, da gibt es überall wieder einen Lockdown. Wird Eylea dann sich langsamer erholen? Und wie sieht es mit Beovu aus? Und dann vielleicht ein paar Worte zum Vergleich in Bezug auf Xarelto mit Unichem. Das war, glaube ich, im letzten Monat. Und dann, wie sieht es mit der Patentsituation von Xarelto in Europa aus? Vielen Dank.
Zunächst möchte ich auf die Pandemie eingehen. Wir haben die erheblichen Wirkungen des Lockdowns gesehen, gerade was die Wahlbehandlungen angeht, gerade bei Eylea. Das war im zweiten Quartal sehr schwer betroffen. Also eine komplette Erholung haben wir dann aber im dritten Quartal gesehen mit Wachstum von 2% sogar. Wir werden dann erst sehen, wie streng die Maßnahmen sein werden, die die Regierungen bereits umgesetzt haben und die sie auch in Zukunft einführen werden. Natürlich haben die Menschen sich daran gewöhnt, mit dieser Pandemie zu leben. Sie schützen sich auch besser. Aber ich kann Ihnen hier keine handfeste Perspektive geben, denn wir haben einfach keine Basis, auf der wir diese Ihnen geben können. Ich würde hoffen, dass die Auswirkung auf die aufschiebbaren Behandlungen weniger wird, denn die Menschen haben gelernt, besser mit dieser Situation zu leben. Bezüglich der Patente, bezüglich Xarelto hier, die ersten Patente werden in China Ende dieses Jahres auslaufen. Patentschutz in China ist etwas ganz anderes als in anderen Ländern. Der chinesische Markt agiert weiterhin sehr in verschiedenen Bereichen. Und davon haben wir in den letzten 10 oder mehr Jahren profitiert, aber wir werden dann sehen, wie das dann in Zukunft aussehen wird. Aber in den anderen Ländern reden wir von einem Zeitrahmen von 2023, 2024, wo die Patente dann ablaufen werden. Da beziehe ich mich hauptsächlich auf Europa. In den USA ist die Situation etwas anders. Wir haben sogenannte Once-Daily-Patente. Das ist bis 2024 gültig. Wir haben einige Vereinbarungen getroffen, dass diese Unternehmen auch einen schnelleren Zugang zu diesen Produkten bekommen. Wir erwarten also, dass die ausschließliche Periode etwas länger andauern wird als der Patentschutz. Und hier auch im Kindermedizinbereich, da reden wir von 2025. Das wäre der Zeitrahmen da. Also das kann ich alles dazu sagen, zu den Vereinbarungen vergleichen und auch bezüglich Patentschutz von Xarelto. Ihre andere Frage, Fenerenon. Wir haben klinische Daten veröffentlicht. Ich kann da keine genaueren Angaben bei dieser Pressekonferenz machen und ich würde dann einfach sagen, sobald wir andere Informationen haben, werden wir diese bekannt geben. Bitte? Ja, diese Frage kann ich beantworten. Ja, natürlich versuchen wir überall die Kosten effizienter zu machen. Mit der Pandemie, das war dann natürlich auch, hatten wir dadurch Kosteneinsparungen wegen Veranstaltungen und Reisen, die abgesagt wurden. Und wir haben hier in digitale Bereiche investiert, zusammen mit unseren medizinischen Experten. Natürlich, was die Beratung angeht, Projekte, die nicht kritisch sind, die werden abgebremst sozusagen. Und wir erzielen nicht die Umsatzzahlen, die wir ursprünglich erwartet hatten. Wir haben natürlich Kosteneinsparungen bei den variablen Anreizprogrammen. Und zu guter Letzt, wir haben keine Kosten eingespart bezüglich Investitionen für künftige Innovationen und Entwicklung. Ich habe eine Sache bezüglich Fenerenon. Die Daten von Fidelia werden bei einer zukünftigen Konferenz besprochen, wahrscheinlich noch im Laufe dieses Jahres. Und dort werden wir unsere Daten mit den relevanten Gesundheitsbehörden.
Herrn, vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Fragen, für die Diskussion. Dann wünschen wir Ihnen alle noch einen sehr schönen Tag und das Wichtigste natürlich, bleiben Sie gesund. Vielen Dank.